Ein Mann sieht die Welt anders als eine Frau. Nicht besser, schlechter, anders. Ein Kind anders als ein Greis, ein Hindu anders als ein Moslem, ein Ingenieur anders als ein Dichter. In Schopenhauers Worten: Bei gleicher Umgebung schaut doch ein jeder Mensch in eine andere Welt. Das Thema, das Modul aus dem Thema Führung, das ich für heute Abend gewählt habe, hat also nun nicht so sehr mit Führungsstilanalysen und Methoden, Strategien zu tun, weil das Publikum, glaube ich, auch viel zu gemischt dafür ist. Nein, das Thema wird ein anderes sein. Was mir in Coachings und Leadership-Seminaren immer stärker begegnet, all diese Dinge, von denen ich kurz eben sprach, unterliegen einem sogenannten abnehmenden Grenznutzen. Was aber nicht dem abnehmenden Grenznutzen unterliegt, ist, wie eigentlich führen Menschen sich selbst. Wir alle, Märkte sind im Wandel, drastisch. Unternehmen im Wandel, müssen wir schon Fragezeichen machen. Menschen im Wandel, mache ich inzwischen 3 Fragezeichen, weil es uns gegen den Strich geht. Wir wollen uns nicht verändern. Jahrtausende lang bedeutete jede Art von Veränderung Energieaufwand und wir mussten Energie immer wieder konservieren für echte Notfälle. Wenn Sie mit Change-Prozessen befasst sind in Ihrer Firma, vielleicht wissen Sie es, 70% gehen daneben. Die Amerikaner sagen dazu, the more things change, the more they stay the same. Oder in Goethes Worten, getretener Quark wird breit, nicht stark. Wenn Sie mit Mergern zu tun haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 50%, dass das klappt. Und ich habe mich öfter gefragt die letzten Jahre, woran liegt es wirklich? Aus meiner festen Überzeugung mittlerweile können Veränderungsprozesse nicht funktionieren, wenn nicht entweder der Leidensdruck von Menschen erlebt wird oder die Begeisterung für ein großes neues Ziel. Das bedeutet, Führung an dieser Stelle hat immer etwas mit mir selber zu tun. Und der Merksatz, den ich zunächst einmal Ihnen vor Augen führen möchte, ist, wie du führst, ist, wer du bist. Das haben die meisten so aus der Erfahrung heraus bisher nicht vor Augen geführt bekommen, weil es berührt die Grundfrage aller großen Weisheitssysteme, aller großen Religionen, wer bin ich? Nun, wenn Sie diese Frage beantworten sollen, wer bist du eigentlich? Wenn Sie mal kurz reflektieren, was würden Sie jetzt sagen? Also, was würden Sie sofort anführen? In aller Regel sieht das ungefähr so aus. Wir beschreiben also, wer wir sind, unser Ich, lateinisch Ego, indem wir zum Beispiel unsere Landsmannschaft kundtun. Nehmen wir hier Bayern, Deutscher, dann unsere Religion, Katholik, vielleicht noch die Automarke, Audi-Fahrer, CSU-Wähler, unseren Fußballverein Bayern München, Bergsteiger. Vielleicht sind wir Bankbeamte oder Banker. Beruf wird also noch genannt. Was haben all diese Striche gemeinsam? Wir sind damit identifiziert. Wir glauben allen Ernstes, das bin ich. Nun, hin und wieder lohnt es sich, kurz zu hinterfragen, stimmt das wirklich? Kann ich das mit absoluter Sicherheit sagen, was ich so manches, was ich behaupte vom Haupte her? Ist das wirklich wahr? Nun, wir alle wissen, Sie haben vielleicht einen deutschen Pass, aber das macht Sie nicht zum Deutschen. Sie sind doch nicht Ihr Papier. Wenn Sie am Bodensee stehen und da wird eine Meise rum oder kommt vom Schweizer Ufer geflogen, rufen Sie Ihrem Kumpel doch auch nicht zu, guck mal, kommt eine Schweizer Meise geflogen. Wenn Sie nach Amerika auswandern, bekommen Sie vielleicht einen amerikanischen Pass, aber das macht Sie nicht zum Amerikaner. Das heißt, es gilt hier der Satz von Sigmund Freud, der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Oder Jesus, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber Menschen wissen oft auch gar nicht, was sie wollen. Wenn ich diesen Satz bitte zunächst auf Englisch sagen darf, weil er sich so wunderbar reimt. People don't know what they like, but they like what they know. Menschen wissen nicht, was sie wollen, aber sie wollen immer das, was sie schon kennen. Das heißt, wir sind diesen Dingen in höchstem Maße verhaftet. Und die Macht der Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Und jetzt rufen Sie mal Veränderung. Das löst zunächst Angst aus. Angst, Enge, Angina, derselbe Wortstamm. Und so führt es, obwohl die Raupe, wenn ich dieses Bild benutzen darf, das Potenzial zum Fliegen hat, in der Regel dazu, und genau das betreiben Firmen oft, dass nur die Raupe verbessert wird. Länger, glitzernder, länger, schneller, Doppelraupe, Fusion. Aber es wird kein Schmetterling daraus. Natürlich haben wir das intensive Gefühl, das kann doch nicht alles gewesen sein. Es muss mehr geben zwischen Himmel und Erde als das, was mein Verstand mir immer wieder bei all dem, was er von Kindesbeinen angelernt hat, suggeriert. Und tatsächlich, wir würden gerne öfter einmal aus uns herauskommen, über diesen Schatten springen. Und es gibt auch zwei Ereignisse, die uns das ermöglichen. Einmal, wenn wir verliebt sind. Liebe ist der Tod des Egos. Liebende haben kein Ego, Egoisten lieben nicht. Oder wenn uns ein Schicksalsschlag trifft. Salus Heil, wir werden zum Heil geschickt. Ein Gesunder hat viele Wünsche, ein Kranker nur einen. Da wissen wir wieder, worum es im Leben geht. All diese Identifikationen nennen wir unsere Persönlichkeit. Das Wort Per heißt durch und Sonar heißt Klang. Persona zusammengeschrieben heißt Maske. Im Griechischen trug man früher Masken beim Theaterspiel, sodass der Klang Sonar durch eine trichterförmige Mundöffnung in die hintersten Reihen des Amphitheaters dringen konnte. Französisch Person heißt niemand, Persona aus arabischen Spanischen niemand weiß es. Das heißt, wir sind natürlich nicht unsere Maske. Und wenn wir hier raus wollen, dann gibt es in der Regel nur wenige Möglichkeiten, über diesen Schatten zu springen, weil wir haben 98,6% der Gene mit Schimpansen gemeinsam. Wir sind definitiv Herdentier. Und was ist das für das Herdentier Mensch meistgesuchte Gefühl? Welches Gefühl suchen Sie und ich mehr als jedes andere? Müssen Sie Ihre Familie mehr geben als jedes andere? Ihren Mitarbeitern, Ihren Kollegen, wenn Sie Führungskraft sind? Wir lieben die, die an uns glauben. Was ist das vom Menschen meistgesuchte Gefühl? Was würden Sie jetzt antworten? Ja, als Herdentier Zugehörigkeit. Wir tun alles, um dazuzugehören. Und wenn sich jemand erlaubt, als Außenseiter die Herde zu verlassen, dann rufen wir sofort, wo kommen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Allerdings muss man auch mal die Gegenfrage stellen, wohin kommen wir denn, wenn alle nur schreien, wo kommen wir denn dahin? Und keiner ginge, um zu schauen, wo jemand käme, wenn man denn mal ginge. Noch haben die Welt vorangebracht, nicht die. Das sind die Unternehmer, die Unterlasser. Das sind die Pioniere, das sind die Verwalter des Lebens. Verwaltungsbeamte, doppelte Negation des Lebendigen. Hierfür zahlen wir einen irren Preis. Die Lust nach Bequemlichkeit mordet die Leidenschaft der Seele. Oder um es mit Chamfort zu sagen, in der Leidenschaft lebt der Mensch, in der Vernunft existiert er nur. Und die meisten Menschen sind sehr vernünftig. Aber sie leben auch ein Leben in stiller Verzweiflung. Weil diese Art zu leben zwingt zum Kompromiss. Kompromiss ist, wenn es beiden Seiten gleich schlecht geht. Bitte nicht mit Vereinbarung verwechseln. Kompromiss ist, wir fahren nicht in die Berge, wir fahren nicht an die See, wir fahren am Bergsee. Kein Jeep in der Garage, kein Sportwagen, Kombifahrer. Sauna-Untensitzer, Beckenrandschwimmer, Urlaubsortwiederholer, manche bauen sogar ein Ferienhaus da. Vorabendeinchecker, Doppelnamen, Ehefrauen. Das ganze Leben ein einziger Kompromiss. Ich wollte nur dafür sorgen, dass ich jeden im Raum mal kurz angesprochen habe. Nicht, dass Sie denken. Also, das sind wir nicht. Als Kindern war uns das noch bewusst. Wir haben unsere Spiele gespielt, Pilot auf dem Baum, Räuber und Gendarm, Mutter und Kind. Wir wussten, es ist nur ein Spiel. So wie Shakespeare es uns sagt, die ganze Welt ist eine Bühne, wir sind einfach nur Spieler. Aber je länger wir diese Spiele spielen, umso mehr sind wir damit identifiziert. Wir glauben allen Ernstes, das bin ich. Und hier sind wir teilbar. Wir sind teilbar, deswegen oft hin und her gerissen. Double bind nennt man das in der Psychologie, weil das eine Ziel steht divergent dem anderen gegenüber. Wir sind verzweifelt, wir fallen in zwei. Das heißt, wir können unmöglich unser Ego sein. Das ist der Verstand, der um sein eigenes Überleben kämpft. Nur wer sind wir dann? Wenn wir nicht teilbar sind, dividieren, dann nennt man das Individuus oder Individuum. Als Individuum sind wir ganz bei uns selbst. Und aus dem Selbst heraus können wir etwas, was kein Tier kann, nämlich bewusst sein. Das kann kein Tier. Der Mensch ist Tier, indem er weiß, dass er Tier ist, ist der Mensch. Das macht uns zum Menschen. Aus dem Selbst heraus können Sie das Ego beherrschen, darum heißt es Selbstbeherrschung. Hier beginnen Sie, sich selbst zu führen. Innerhalb des Verstandes handelt es sich um einen Reizreaktionsmechanismus. Das heißt, auf einen bestimmten Reiz folgt eine bestimmte Reaktion. Sie haben keine Wahl. Je nachdem, womit Sie identifiziert sind, kommt eine ganz bestimmte Reaktion. Nicht Kreation, Reaktion. Wenn ich in Bayern bin, frage ich schon mal in die Runde, echter Bayer unter euch, meldet sich immer einer, sind ja auch sehr stolz drauf, ja i. Und dann frage ich, bist du immer Bayer gewesen? Ja, freilich. Und dann frage ich, willst du auch immer Bayer bleiben? Dann sagt er, ja, was denkst du denn? Und dann sage ich, was ich denke, ist, hast du denn keinen Ehrgeiz? Und dann bricht er weg, wie Monster Surprise. Ja? Jeder Mensch, der uns ärgern kann, bestimmt über unsere Lebensqualität. Aber es gehören immer zwei dazu. Einer, der unseren Knopf drückt und wir, die wir uns den Knopf drücken lassen. Also, das sind wir nicht. Wir sind das. Darum gehört zu Selbstgesprächen immer eine gewisse Qualität des Gesprächspartners. Die Frage, bin ich der Sklave meines Verstandes? Meine Obsessionen, Ängste, Begierden beherrschen mich? Oder bin ich der Meister im eigenen Haus? Nehmen Sie den Satz über dem Tempel von Delphi, Selbsterkenntnis, der Sinn des Lebens. Steht groß drüber geschrieben, erkenne dich selbst, das ist der Sinn des Lebens. Das ist die einzige Frage, die wir in diesem Leben jemals beantworten müssen. Darunter ein kleiner Satz, werde der du bist. Nun wird mancher überlegen, Moment, was ist das für ein Unsinn? Ich weiß, wer ich bin. Das bin ich. Nein, das bist du nicht. Werde der du bist. Bei Goethe lesen wir dazu, und bist du nur ein trüber Gast auf dieser Erde, solange du es nicht hast, die stirb und werde. Die Dominanz des Egos muss zurücktreten, damit wir uns überhaupt führen können. Noch kürzer bei Shakespeare im Hamlet, sein oder nicht sein, nur das ist hier die Frage. Für mich der wichtigste Begriff Selbstverantwortung. Das heißt, für mein gesamtes Denken, Fühlen und Handeln, alles, was in mir vorgeht, dafür bin ich verantwortlich. Dieses Gefängnis, die Türen stehen offen. Aber die meisten bleiben. Wunderbar dargestellt in Rilkes Gedicht Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal geht der Vorhang der Pupille auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Da sind wir mal wieder mit ganzem Herzen dabei. Machen wir es praktisch. Also, Sie und ich, wir selbst sitzen am Ufer des Lebens, nennen wir es den Fluss des Lebens, und dieser Fluss bringt Ereignisse mit sich. Heute Frankfurt, 22 Grad, Sonnenschein. Wir sitzen an diesem Fluss und beobachten, was uns so passiert, abgeleitet von dem Wort Passage. Welche Farbe hat eine Zitrone, wenn sie eine blaue Brille aufhaben? Antwort? Nee, die ist nicht grün. Die bleibt gelb. Können wir aber nicht sehen, weil wir durch ein Prisma schauen. Das heißt, wir schauen durch eine Brille, genannt Ego. Wir können die Welt nicht so sehen, wie sie ist. In den Worten der Dichterin Anna Jesnin, du siehst nicht das, was ist, du siehst nur das, was du bist. Ein Mann sieht die Welt anders als eine Frau. Nicht besser, schlechter, anders. Ein Kind anders als ein Greis, ein Hindu anders als ein Moslem, ein Ingenieur anders als ein Dichter. In Schopenhauers Worten, bei gleicher Umgebung schaut doch ein jeder Mensch in eine andere Welt. Bei Immanuel Kant lesen wir, über das Ding an sich können wir keine Aussage treffen. Oder die Heisenbergsche Unschärferelation in der Physik. Der Beobachter bestimmt das Beobachtete. Ich komme jetzt mal zu meinem kleinen Beispiel hier. Bitte Sie einfach mal den Satz abzuschreiben, der an der Tafel steht. Das kommt nur für Bruchteile von Sekunden. Bitte einfach mitschreiben und dann den Stift wieder weglegen, okay? Achtung, kommt nur ganz kurz. Was steht da? Bitte mal aufschreiben. Ohne beim Nachbarn zu gucken. So, schauen wir uns das nochmal an. Wer hat das? Als moralisch gesunder Mensch haben Sie das nicht gelesen. Manch einer hat das zweite Dem unterschlagen, weil der Verstand hat bereits eins registriert. Dann haben Sie ein I gemalt, wo ich gar keins habe. Und dann steht noch XYU, aber Sie sind gewohnt, XYZ zu schreiben. Also, wer im Raum hat es? Exakt so, wie es da steht. Niemand. Was Sie hier sehen, ist die Wahrheit. Was auf Ihrem Zettel steht, ist die Wirklichkeit. Und das dürfen wir niemals verwechseln. Wir können die Wahrheit nicht erkennen, nur das, was bei uns wirkt. Wir haben keinen direkten Zugang, jedenfalls nicht über den Verstand, zu dem, was im Leben passiert. Religio heißt Rückbindung. Da sind wir selbst wieder in Kontakt mit dem Leben. Was genau hält uns so davon ab, die Dinge zu sehen, wie sie sind? Es sind unsere Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und Befürchtungen. 14 Tage Mallorca, es regnet jeden Tag, sie hatten die Erwartung, Sonnenschein, braun werden, Strand liegen, sie kommen nach Hause und sagen, das Wetter hat mir den Urlaub versaut. Sie verwechseln schon wieder Ursache und Wirkung. Ereignis ist nicht ihr Erlebnis. Enttäuschung setzt Erwartung voraus. Alle Enttäuschungen ihres Lebens hatten nur eine einzige Ursache, ihre Erwartungen. Leben ist Ereignis minus Erwartung. Aber die meisten Menschen leben in ihrer Erwartung. Man kann nur wunschlos glücklich sein, weil jeder Wunsch impliziert die Möglichkeit des Scheiterns, nichts dagegen Wünsche zu haben. Es gibt einen wunderbaren Satz bei George Bernard Shaw: Es gibt nur zwei Dramen im Leben, ein erfüllter und ein nicht erfüllter Wunsch. Ein erfüllter Wunsch lässt uns in einer Situation verharren, die nennt man Horror Vacui. Wir stehen vor der großen Leere und jetzt was? Und ein nicht erfüllter Wunsch, natürlich auch ein Drama, wann bekomme ich das endlich? Man kann nur wunschlos glücklich sein. Wir scheitern nie daran, wie Dinge sind, wir scheitern nur an unseren Ansprüchen. Nehmen wir ein Beispiel, Vorname? Wolfram. Wolfram hat sich unter spanischen Palmen bei Iglesias Musik bös verliebt. Für Wolfram ist Iglesias hochpositiv besetzt. Vorname, bleibt's anonym. Frank? Wir unterstellen mal, Frank hat eine ganz andere Erfahrung mit Iglesias. Seine Frau steht auf Iglesias, hat sich im Bett auch schon verplappert. Oh, Julio. So, das heißt, für Frank ist negativ besetzt. Jetzt kommen die beiden im selben Taxi hier rausgefahren und Hessische Rundfunk spielt Iglesias. Dann haben wir zwei völlig unterschiedliche Erlebnisse. Wolfram geht's gut, Frank geht's schlecht. Und hier die entscheidende Frage: Was hat Iglesias damit zu tun? Absolut gar nichts. Aber seien wir bitte ehrlich, so leben wir unser Leben nicht. Wir behaupten vom Haupte her, was ich erlebe, findet statt. Und genau das stimmt nicht. Wir leben unser Leben fast immer aufgrund völlig falscher Ursachen. Also, nochmal die Eingangsthese. Wie du führst, ist, wer du bist. Bewusstheit, das heißt also, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass Lebenskrisen Wahrnehmungskrisen sind für mich der allererste Schritt, um überhaupt über das Thema Führung sprechen zu können. Problem ist immer das Delta zwischen dem, was ist und wie Sie es lieber hätten. Oh, da habe ich ein Problem. Aber das Problem haben Sie kreiert. Nicht den Fakt, aber das Etikett Problem. Glücklich sein können Sie nur, wenn Sie Ja sagen zu dem, was passiert. Glück ist eine Frage der Akzeptanz dessen, was ist. Wann immer Sie akzeptieren und Ja sagen zu dem, was ist, nicht fatalistisch, einfach nur, weil Sie erkennen, was ist, ist, ob ich das mag oder nicht. Wer fröhlich seine Glatze föhnt, hat mit dem Schicksal sich versöhnt. Hakuna Matata, c'est la vie, take it easy, et kütt wird kütt, sagt der Kölner. Ich gebe Ihnen die Formel für Unglück, kommen Deutsche besser mit klar. Das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Wenn Sie es vor Glück nicht mehr aushalten, müssen Sie nur eins tun, vergleichen Sie das, was passiert, mit dem, wie Sie es lieber hätten, Bums, Unglück. Also nochmal, und das sollte die Botschaft aus diesem kleinen Vortrag sein. Für unser gesamtes Denken, Fühlen und Handeln sind wir absolut selbstverantwortlich. Ich habe mich so darüber geärgert, ich mache mir Sorgen, ich muss mich mal beschweren. Das müssen Sie alles selber tun. In diesem Sinne, verstehen Sie vielleicht auch den Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Und darum oder damit möchte ich mich bedanken und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend bei sehr, sehr vielen hochinteressanten Gedanken von allen Rednern, die Sie noch erleben werden. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
Wollen Sie eine bessere Führungskraft werden? Wollen Sie ein besserer Vertriebler, Verkäufer werden oder Management-Trainer? Oder möchten Sie vielleicht mal live bei einer unserer Rednernächte dabei sein? Dann besuchen Sie uns auf www.gedankentanken.com.